Also auf zwei Papiere angedroht worden sind, aber bisher nur eins erschienen ist. Und dann müssen wir halt damit leben. Ziemlich.
Genau so ist es. Dann, die Sitzung soll ja zur Vorbereitung des ASAF dienen. Und wie Frau Knorr schon gerade sagte, ist das wesentliche Papier dazu noch nicht da. Deswegen hatte ich Ihnen eine Unterlage aus der ISB-Sitzung im September 2013 zur Verfügung gestellt. Ich glaube, dass diese im Wesentlichen zumindest die Hauptpunkte auch enthalten könnte. Beim ISB ist es so, dass das Thema in der Agenda-Konsultation 2011 als Forschungsprojekt mit hoher Priorität identifiziert wurde. Und es wurde ein Diversity in Practice festgestellt aufgrund eines Mangels an spezifischen Bilanzierungsregeln für die BCUCC-Transaktionen. Zwischenzeitlich hat es eben nur diese Sitzung im September letzten Jahres gegeben und somit stellt dann die bevorstehende Befassung im ASAF dann halt praktisch auch den eigentlichen Auftakt des Projektes dar. Bei EFRAG war es so, dass zwischenzeitlich ein eigenes Forschungsprojekt ins Leben gehoben wurde, mit dem Ziel, die Diskussion beim ISB zu fördern und zu einem möglicherweise zu erarbeitenden Standard beizutragen. Als erstes Zwischenergebnis wurde von EFRAG im Oktober 2011 ein Diskussionspapier veröffentlicht, welches drei verschiedene Sichtweisen darstellte, bei denen sich dann aber herausgestellt hat, dass die Kommentierungen sich dafür eingesetzt haben, dass man eigentlich erst nochmal ein oder zwei Schritte zurückgeht und sich die Fragen stellt nach den Praxisbeispielen, welche vorliegen, um vielleicht eine Kategorisierung der Transaktionen vornehmen zu können und auf dieser Basis dann halt die Definition einer Business Combination under Common Control nochmal zu überprüfen. In Bezug auf die Praxisbeispiele war es so, dass diese in der Tech-Sitzung letzte Woche erörtert wurden. Da war aber das Zwischenergebnis relativ, wie soll man sagen, ernüchternd. Der Staff hat da kaum Angaben gefunden und kann deswegen auf der Basis der aktuellen Auswertung keine Kategorisierung von Transaktionen durchführen und wenig Aussagen zum tatsächlichen Vorgehen in der Praxis treffen. Deswegen sind nach meinem Verständnis bei EFRAG derzeit auch keine weiteren Aktivitäten geplant. Stattdessen sollen die Zwischenergebnisse mit dem ISB erörtert werden, dann im Zweifelsfalle, dass dann halt auch nur noch beim ISB das Projekt vorangetrieben wird. Die Unterlage, die ich Ihnen zur Verfügung gestellt hatte, die enthält unter anderem die Themen Definition von Common Control, dann die Identifizierung einer Business Combination, die Identifizierung des Erwerbers sowie des Erwerbsdatums, dann auch verschiedene Fragestellungen zu den Bewertungsgrundsätzen und geht auch auf das Thema Goodwill oder Lucky Buy, ob diese Ergebniseffekte überhaupt entstehen dürfen, ein. Daraus wurden im September die Research-Themen abgeleitet, die Fragestellung, welche erstmal beantwortet werden sollen, welche Unternehmen überhaupt von der fehlenden Guidance betroffen sind, was die verbreitetsten Praxisbeispiele für Konzernumstrukturierungen sind, sowie dass eine Analyse der Definition von Common Control vorzunehmen wäre. Und darüber hinaus noch die Fragestellung, sind die Ausgestaltungsmerkmale von BCUCC so signifikant abweichend von normalen Business Combinations? Und dann auch nochmal wurde das Thema Push-Down-Accounting angesprochen. Über die in dieser Unterlage enthaltenen Themen hinaus werden im Rahmen von BCUCC auch immer wieder die Themen erörtert, Transaktionen under Common Control allgemein, also die keine Business Combinations darstellen, inwiefern diese vielleicht oder inwiefern die BCUCC-Transaktionen konzeptionell tatsächlich eine differenzierte bilanzielle Abbildung bedingen und im weitesten Sinne könnte eine derartige Erörterung dann bis hin zum internen Transfer Pricing gehen. Außerdem wird dann immer angeführt, dass die gegebenenfalls bestehenden speziellen Informationsbedürfnisse der Nutzer bei BCUCC-Transaktionen zu überprüfen sind. Möglich wäre es auch, das Thema Common Control etwas weiter auszudehnen, also bis auf die Related Parties. Und ansonsten die Abbildung von BCUCC-Transaktionen in den Separate Financial Statements. Und als letzter Punkt, ob es möglicherweise auch andere Transaktionen gibt, bei denen ein New Basis Accounting, also das Update der Buchwerte auf dann Current Values sinnvoll sein könnte. Wie gesagt, das sind die Themen, die in diesem Kontext alle erörtert werden. Es gibt, da das Papier für ASA fehlt, auch keine konkrete Fragestellung bis jetzt. Deswegen von mir die relativ offene Fragestellung an Sie, was Sie Frau Knorr mitgeben könnten, worauf sich das Forschungsprojekt belaufen sollte, beziehungsweise worauf es sich konzentrieren sollte.
Ich hätte, warum auch immer, welchem Papier auch immer, entnommen, dass es möglicherweise den Ansatz gibt, sich zunächst auf das zu beschränken, was die Securities Regulators angemahnt haben, nämlich das mit den IPOs. Und es wäre die Frage, erstmal haben wir uns, ich zuletzt auch im Rahmen von EFRAG, immer wieder darüber unterhalten, wo braucht man denn etwas? Und wenn die IPOs im Moment von Regulatoren angemahnt werden, sei es drum oder wie auch immer, irgendwo hat der eine oder andere immer wieder gesagt, BCUCC-Transaktionen irgendwo mal in Standard zu gießen, ist eigentlich kaum möglich, weil es Situationen gibt, wo man Buchwertverknüpfung machen will und es gibt Situationen, wo man New Basis Accounting machen will, die aber von vornherein so festzulegen, führt irgendwie in den Wald. Und irgendwo kann man auch sagen, gerade wenn man die anderen Transaktionen noch mit reinzieht, dann kommt man in so einen Wald auch von Related Party Transactions, dass man einen riesen Fass aufmacht. Und wenn man sich nun auf die IPOs beschränken will, ist natürlich immer die Frage, funktioniert das oder nicht? Und es wäre halt die Frage, sollte man ihn anheimstellen, es eigentlich relativ schmalspurig zu machen oder aber lieber doch das ganz, ganz große Fass aufzumachen?
Eine Frage dazu, IPOs heißt jetzt, das heißt, das Unternehmen tut diesen Schritt um oder kurz bevor es eben davor geht, an den Kapitalmarkt zu gehen. Ja, ja. Also das, ja, sehe ich. Ich warne auch davor, dass, sagen wir, zu tief sonst da einzusteigen in Business Combinations und da kommt Control. Man könnte natürlich jetzt noch die Idee entwickeln, dass, wenn man irgendwie einen Minderheitenschutz in Anführungszeichen haben will, dass man, wenn man außenstehende Minderheiten hat, dann gegebenenfalls das auch zur Anwendung bringen sollte. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass sie vielfach schon gezwungen sind, einen Minderheitsaktionär, und ich meine tatsächlich in persona gegebenenfalls nur einen, der eine Aktie hält, aus irgendwelchen, ich sag mal, formalrechtlichen, lokalen Landesregelungen, sprechen wir von ein paar asiatischen Ländern, da passiert sowas, oder aus steuerrechtlichen Bedingtheiten eben Minderheiten haben, die aber ja nicht besonders schützenswert sind im Sinne jetzt von ihnen relevante Informationen über das Unternehmen zukommen zu lassen. Das heißt, insofern finde ich es gut und unterstütze ich es nur, in Richtung IPO zu gehen.
In welche Richtung wird die Unterstützung?
In die IPO, also wenn ich im Prinzip mit dem Unternehmen dann auch am Kapitalmarkt danach agieren möchte und auftreten will. Weil ich sonst ja, sagen wir mal, eine Bilanz veröffentliche, die...
Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, weshalb das Thema nicht viel früher schon geregelt worden ist. Es wird immer wieder aufgerufen und dargestellt, ja, nicht geregelt. Und deshalb denke ich eher, das sollte man jetzt endlich mal eintüten. Und ich halte es auch nicht für so, ich weiß nicht, halte es nicht, vielleicht überblicke ich das aber nicht, ich halte es nicht für so schwierig, weil ich die US-GAAP-Regel ehrlich gesagt ganz sinnvoll finde. Ja, und nicht verstehen kann, weshalb man das nicht adaptiert.
Ich glaube, ganz, ganz so einfach ist es wahrscheinlich in vielen Fällen dann halt doch nicht. Ich würde es vielleicht mal so abschichten, wenn ich eine konzerninterne Umstrukturierung habe, bei der überhaupt keine Fremden dabei sind und wo es auch kein IPO gibt, dann würde ich sagen, an der Stelle komm, vergiss das Thema. Ja. Da würde ich an der Stelle auch in den allermeisten Fällen, da müssten schon also gravierende Umstände davor sagen, davon ausgehen, dass das wahrscheinlich zu einer Buchwertfortführung führen sollte. Schwieriger sind dann in der Tat die Fälle, wo ich sage, hier ist irgendwo Cash involviert Das heißt, sei es, weil ich in irgendeiner Form an die Börse gehe, sei es, weil es Außenstehende gibt, dann kommt ein Minderheitenthema da rein. Das sind dann die schwierigen Wertungsfälle, wo man sagen muss, ist es hier angezeigt, dass ich ein Markup mache oder ist es eben nicht abgezeigt? Und ich glaube, das sind doch eigentlich immer diejenigen Fälle. Das IDW hat sich vor vielen, vielen Jahren ja schon mit der Thematik beschäftigt und hat gesagt, wir gehen bewusst nicht den australischen oder den amerikanischen Weg, wo eben gesagt wird, Business Combinations under Common Control sind entweder immer im Wege der Buchwertfortführung abzubilden oder immer im Wege des Successor Accounting abzubilden, sondern wir sagen, es kommt drauf an. Ja, es ist eben sachverhaltsabhängig und in manchen Fällen mag das eine, in manchen das andere irgendwo sachgerechter sein. Das Thema, was die Regulatoren im Grunde genommen immer bringen, die sagen, ich will natürlich für die Butze, die da in irgendeiner Form an die Börse geht, möglichst reale, also marktnahe Werte sehen. Und das passt dann häufig nicht zu unseren Accounting-Konventionen. Denn was passiert häufig? Wenn ich einen Teil aus dem Unternehmen rausspalte, hänge ich da in irgendeiner Form, gründe ich eine neue NewCo, da ist sonst nichts drin. Ich hänge diesen Teil, den ich an die Börse bringen will, unter die NewCo. Das ist jetzt der formalrechtliche Weg. Rein sachlogisch würde ich in der Prüfung relativ schnell dazu kommen, dass ich sage, wer übernimmt denn hier eigentlich wen? Kommt dann in die Logik, dass ich sage, das ist aber eigentlich ziemlich reverse, was hier passiert. Nur dann komme ich an dem Problem vorbei, was wir vor einem Jahr hier mal diskutiert haben, dass wir sagen, ja, der dann aber erworben wird, nämlich die NewCo, ist dummerweise kein Business, weil da ja nichts passiert. Also kann das Ganze ex definitione keine Business Combination sein, dann muss ich also an einer ganz anderen Stelle sein. So, das hat sich offensichtlich bis zu vielen Regulatoren noch nicht rumgesprochen und ich hatte nämlich gerade so einen Fall auf dem Tisch, wo genau das passiert ist. Deswegen bin ich also durchaus dafür zu sagen, das scheint im Augenblick das wahrgenommene Kernproblem zu sein. Wenn man es ein bisschen weiter fassen will, dann würde ich sagen, guckt euch diejenigen Fälle an, wo tatsächlich fremde Dritte mit dabei sind. Also die ganzen diese NCI-Fälle. Aber lasst die reinen Umstrukturierungen, wo nur im Konzern irgendetwas umgehängt wird, ohne dass es Außenbeziehungen gibt, weg.
Was würde das jetzt für ein IPO bedeuten?
Ein IPO würde ich mit reinnehmen, schlicht und einfach deswegen, weil eine Außenbeziehung da ist, weil ich ja im Grunde genommen in irgendeiner Form Cash da drin habe.
Genau, also
du hast ja erst die Umhängung und dann...
Richtig, aber ich würde da ist es so, dass du ja trotzdem sagst, wenn du jetzt die reine Umhängung hast, würdest du normalerweise sagen, ich meine Buchwertfortführung. Häufig wird aber argumentiert, und das kannst du, sag ich mal, in den Big Four Accounting Minutes relativ gut nachlesen, dass wenn die Umhängung passiert, in der Absicht ein IPO zu machen, dass dann häufig eben gesagt wird, in den Fällen ist es vielleicht tatsächlich sachgerecht, schon eine Aufdeckung der stillen Reserven zu machen. Hängt ein bisschen davon ab, wie die Transaktion abläuft. Aber da wird nicht in jedem Fall einfach gesagt, nur du machst mal, wenn das halt nur umgehängt wird, erstmal nur eine Buchwertfortführung. Also da denke ich einfach, das ist ein Fall, wo ich auch sehe, dass es Divergence in Practice gibt, weswegen ich glaube, dass es hilfreich ist, sich mit dem Fall zu befassen. Im Gegensatz zu denjenigen, wo ich sage, ich verschmelze zwei Tochterunternehmen meinethalben ohne fremde Dritte oder so, wo ich wirklich eine reine Umhängung habe im Konzern, ohne dass sonst irgendetwas passiert. So what? Ja, und jetzt sage ich, spalte eine Abteilung in zwei auf, berichte ich auch nicht darüber. Wo ist das Problem? Ja.
Also, wie gesagt, da bin ich vollends bei dir. Bei den NCIs, da habe ich ein etwas gespaltenes Herz. Mhm. Natürlich, wenn das welche sind, die schützenswerte Minderheiten sind, insofern, dass sie keine andere Information haben und dass sie also wirklich fremdbeteiligte Dritte sind, dann würde ich sagen, ja, ist irgendwie sinnvoll. Die sollten wissen, was passiert. Aber vielfach, wie gesagt, sind solche Konstruktionen aus anderen Dingen bedingt und dann macht es wiederum keinen Sinn. Dann bin ich eher fast dabei, sondern das ist fast so was wie aus einer Konzernsoße. Und da fällt es aber auch, glaube ich, schwer, im Wording eine Abgrenzung zu finden. Deshalb wäre mein Vorschlag im ersten Schuss, danach kann man dann immer noch mal überlegen, ob man irgendwann einen Lerneffekt noch mal wieder was verbessert. Wir wollen ja alle noch bis zur Rente beschäftigt sein.
Ja.
Der eine länger, der andere weniger lang. Und das
ich glaube, dass man hier, also dieses Thema mit den Minderheiten ist natürlich das, man muss sich am Anfang die Frage stellen, für wen wird die Information eigentlich bereitgestellt? Dann kommt da wieder dieses alte Thema ins Spiel, bin ich jetzt im Entity oder wenn ich jetzt bei den bei den Anteilseignern des Mutterunternehmens bin, die die Mehrheit haben, würde ich sagen, mache ich mal Buchwertfortführung, weil für die ist das vollkommen irrelevant. Ja, und da muss man sich jetzt überlegen, in welchem Bereich ist man. Ich bin ein bisschen vorsichtiger bei dem Thema, machen wir es nur für IPO, weil da gibt es dann auch wieder viele Varianten und Fälle und da muss ich auch irgendwo begründen, warum ich sage, bei IPOs wird es jetzt so, was auch immer dabei rauskommt, vielleicht eher eine Aufdeckung der Fair Values. Aber in anderen Fällen, wenn, nehmen wir an, im Ausland, in den USA habe ich eine Tochtergesellschaft, die hat auch einen Abschluss da oder in Italien oder Frankreich, wie auch immer. Und da wird jetzt innerhalb des Konzerns auch hinterher geschoben. Also solche Fälle gibt es ja auch, die dann durchaus auch wichtig sind für die Abschlüsse. Und dann müssen Sie dann sagen, ja, da könnt ihr weitermachen, was ihr wollt. Ich muss ja dann, wenn ich den IPO, selbst wenn ich mich darauf beschränke, muss ich ja definieren, warum ich in dem Fall, den muss ich ja abgrenzen von den anderen Fällen, der Meinung bin, da wird so und so bilanziert. Und also das Thema geht ja nicht, entfällt ja nicht, ja, also wenn ich mich darauf beschränke. Das ist sicherlich der wichtigste Punkt. Von daher, glaube ich, muss man das schon ein bisschen breiter schaffen. Ob man dann am Ende zu der Frage immer zu dem Punkt kommt und sagt, beim IPO muss ich immer ein Fair Value aufdecken, da kann ich natürlich auch sagen, wenn es nicht über ein IPO läuft und irgendwelche Privatleute kaufen. Ich habe also, ist ja nur ein Wechsel oben an der Shareholder-Ebene. Müsste ich dann immer hingehen und sagen, ja, da muss jemand ein Fair Value aufdecken, wenn da oben eine Familie an die andere Familie verkauft, da muss ich auch den Fair Value aufdecken. Das habe ich ja auch nicht. Also das müsste ich dann eigentlich auch breiter machen als bei IPOs. Also ich glaube schon, dass das ein Thema ist. Ob die am Ende mit einer guten Lösung rauskommen, ich glaube, es wird am Ende sehr wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass man sagt, es kommt halt auf die Informationsbedürfnisse an der Beteiligten und da kann es dann durchaus mal bei einer Common Control Transaction zu einer Buchwertfortführung kommen, beim anderen zum Fresh Start oder Fair Value Accounting. Wir haben noch gar nichts gesagt zu den anderen Punkten. Also mit den diese anderen Common Control Transactions, das ist natürlich eine heiße Kiste. Also das ist ja, wobei mir jetzt im Moment auch nicht einfällt, wo man bei einer, sagen wir mal, bei einer Common Control Business Combination sagt, da macht das so und so, da weicht er jetzt vielleicht ab von den normalen Punkten. Und aber wenn er jetzt irgendwelche Asset Groups verkauft, dann nimmt er die normalen Regeln vor. Also da, man muss es sehr wahrscheinlich auch wieder in Abgrenzung mit berücksichtigen, wenn man bei den Common Control Transactions, also Business Common Control Transactions, zu einer Lösung kommt, muss man irgendwo dann immer im Auge behalten und sagen, also das ist dann anders oder gleich zu anderen Common Control Transactions zu bilanzieren, weil ich muss es ja irgendwie begründen. Sonst lasse ich da irgendwo die Leute mit einem großen Fragezeichen zurück. Also zunächst mal habe ich gedacht, na bloß nicht dran rühren und sollte man nicht machen. Ich glaube, da wird im Moment auch weit, weit überwiegend, ich habe es bisher noch nicht anders gesehen, so bilanziert, als wenn es unter fremden Dritten wäre. Also auch die, sagen wir mal, die ganz normalen Geschäfte, die laufen. Tochtergesellschaft in einem integrierten Konzern verkauft ein Vorprodukt einer anderen und so. Da wird auch nicht gesagt, naja, da ist ja alles, also wenn jetzt die einzelnen Abschlüsse, wenn ich mir die angucke, ein Teilkonzern, da wird so wie bilanziert wie unter Dritten. Also ich habe es bisher noch nicht anders gesehen. Wenn man sagt, da wollen wir vielleicht auch nicht dran rühren, da gibt es auch nicht Diversity in Practice, da muss man natürlich schon begründen, warum ich möglicherweise bei Business Combinations an der Kontrolle eine Buchwertfortführung mache und keine Ergebnisrealisierung.
Also es wäre von mir jetzt auch ein Gedanke rein zur Abgrenzung, hier geht es ja wirklich erstmal ums Forschungsprojekt. Also es gibt ja auch den Gedanken, dass man das Forschungsprojekt weiter aufstellt, um da erstmal diese ganzen Fragen zu klären. Man kann ja dann auch zum Ergebnis kommen, dass nur ein Teilbereich beispielsweise für die IPOs dann geregelt wird. Aber in der, wie soll man sagen, auftaktmäßigen Befassung mit dem Thema könnte man das ja schon dann auch in diese ganzen Verästelungen dann halt auch nochmal sich grundsätzlich vor Augen führen. Frage wäre dann allerdings, was das dann vielleicht für einen ganzen Zeithorizont des ganzen Projekts beziehungsweise der dann auf der Basis erarbeiteten Regelungen bedeuten würde. Aber, also Frage vielleicht mal umformuliert, reicht es, wenn man mit einem abgegrenzten Themenbereich startet oder muss man auch die Abgrenzung schon ein bisschen konzeptionell unterfüttern oder zumindest begründen können?
Ich habe eben nochmal versucht, das wiederzufinden in dem Papier zu dem Research-Programm für ASAF ist das natürlich gelistet Und dann gibt es da eine Description, die besteht aus 3 Paragraphen und darunter steht so schön als Next Milestone: An Issues Paper is planned for public discussion at the ISB in May. Ich glaube, das ist aber noch nicht da, oder? Denn das ist ja klar, die ISB ist nächste Woche, ja. Die ISB-Papiere und die ASA-Papiere sollten ja so umeinander rum sein und sind ja auch wie bei Versicherungen mehr oder minder identisch. ISB in May and at the ASAF in June, was halt der 2. und 3. Juni ist, und das ist ja auch nur unwesentlich später. This paper will outline likely scope priorities. Schauen wir mal, was noch kommt.
Was ist denn ein Issues Paper sozusagen in der Toolbox des ISB? Also ich kann mich erinnern, 1997 gab es ein Issues Paper zu Insurance.
Genau.
Wir wissen, wo wir jetzt stehen, 17, 18 Jahre nach. Aber das ist ein Paper, das nicht kommentiert wird, sozusagen im Gegensatz zu einem Discussion Paper.
Zumindest muss es beim ISB diskutiert werden, denn die müssen sich ja mal darauf verständigen, was sie dem armen Projektmanager mit auf den Weg geben, was er denn eigentlich machen soll.
Herr Zimmer, ich hatte es ja schon gesagt, ich glaube, wenn man jetzt hingeht und sagt, ich konzentriere mich nur auf IPO, ist, glaube ich, zu kurz gesprungen, weil ich muss ja schon irgendwo an die Grenzen auch gehen und sagen, was sind denn ähnliche, wie gesagt, muss ja nicht über den Kapitalmarkt gehen, ich kann auch einen Deal machen mit Shareholder ohne Kapitalmarkt, ich kann einfach so verkaufen. Also da dann zu sagen, nur IPO, das ist sicherlich der wichtigste Sachverhalt, würde ich jetzt mal sagen, da gibt es andere, die sind auch wichtig, aber nur zu sagen, ich mache das, da muss ich auch schon an den Rändern gucken und sagen, warum ich jetzt dafür, also ich kann mir schlechterdings auch nicht vorstellen, dass irgendwo in einem Standard drin steht, bei IPOs bilanzierst du so und so. Also, und dann alles alle anderen Business Combinations, andere Common Control interessieren mich nicht. Ja, ich muss ja irgendwo schon begründen, warum ich in dem Fall vielleicht im Vergleich zu anderen zu einer anderen Lösung komme. Also von daher meine ich schon, man kann das jetzt nicht nur so, man kann die vielleicht mal als schönen Aufhänger nehmen. Das Ganze wird dadurch vielleicht strukturiert und kann dann davon ausgehen, sich anschauen, was gibt es denn noch für andere und wo unterscheiden die sich im Vergleich zu IPOs?
Bevor Herr Barko mit einer fachlicheren Anmerkung kommt, ich hätte gesagt, es gibt some constituents that are more equal than others, und wenn ein Regulator ruft, dann hört man das lauter, als wenn wir rufen.
Einfach gesagt, also können wir uns darauf verständigen, dass wir sagen, immer dann, wenn es in irgendeiner Form, wenn die Combination auch Dritte, Außenstehende mit berücksichtigt. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Der IPO als solcher ist sicherlich einer der Paradefälle, aber ich stimme dir natürlich zu, ob ich eine Privatplatzierung mache oder das Ding an die Börse bringe, darf eigentlich keinen Unterschied machen. Ja? Also das Entscheidende ist im Grunde genommen, dass ich sage, das ist nicht nur eine rein unter 100% Gesellschaften stattfindende Business Combination. Sobald ich in irgendeiner Form da eine Außensphäre mit drin habe, dann wird es interessant. Und dann gibt es natürlich die Fälle, die Martin ansprach, wo ich sage, da gibt es regulatorische, jurisdiktionelle, was weiß ich, Erfordernisse, aber die sind eigentlich anders zu gewichten, aber dass man sich auf die Art und Weise da nähert.
Aber ich glaube, der Guido hat ja vorhin auch schon die Komplexität, die mit so etwas verbunden ist, natürlich auch angesprochen. Also wenn ich dann immer von mir aus mir überlege, ich mache ein Carve-out und es könnte potenziell ein IPO kommen, es könnte aber auch sein, dass es gar kein IPO wird, das ist einfach nur ein Gedankenspiel und ich will mich zumindest mal dafür aufstellen, dann muss ich ja sowas quasi schon antizipieren letztendlich. Ja. Also ich muss quasi immer bei jeglichen Umhängungen potenzielle Konsequenzen, die daraus erwachsen können, schon mit antizipieren.
Aber klarerweise ist eben die Frage des Zeitpunktes, weil ich kann ja immer viel contemplaten. Und dann, wie wir das früher bei ER37 in den Restrukturierungsrückstellungen immer wieder gesagt haben, der Mann ist am 4. Advent in Restrukturierungsmodus und unter Weihnachtsbaum fällt ihm ein, dass es dann doch wieder sein lässt. Bilanziert das dann in der Zwischenzeit schon mal?
Würde es grundsätzlich Sinn machen, wenn man versucht, vom Scoping das zu strukturieren, anhand verschiedener Tatbestandsmerkmale das mal so durchzudeklinieren? Also hinter dieser IPO-Frage, und ich hatte das eigentlich auch so verstanden, wie Herr Barko das geschildert hat, diese regulatorische Diskussion, dahinter steht ja wirklich Tatbestandsmerkmal, ein bestimmter Anteil der Gesellschafter wechselt zeitnah zu der Combination oder ist sogar Anlass der Combination. Und kann ich dann einen inneren Zusammenhang darstellen und sagen, also dieser Gesellschafterwechsel durch einen IPO, der ist eigentlich wie eine normale wirtschaftliche Transaktion zu behandeln, ergo befolgen wir die normalen Regeln, oder
muss ich mich sozusagen wirklich darauf berufen und sagen, nee, die Abfolge der Ereignisse ist halt so und so und deswegen ist vielleicht eine Buchwertverknüpfung optional oder zwingend notwendig. Und man kann ja noch ein paar andere Tatbestandsmerkmale sich überlegen. Also außer Gesellschafterwechsel zum Beispiel die Frage Cash oder Eigenkapitalinstrumente. Also was sind die Instrumente, die über den Tisch gehen? Oder At-Arms-Length-Transaction gegen andere Transactions. Also es gibt sicherlich auch Stimmen, die sagen, wenn das At-Arms-Length ist, warum um Gottes Willen soll dann nicht eine ganz normale Zeitwertverknüpfung in einem Teilkonzern möglich sein? Und dass man vielleicht anhand solcher Merkmale mal überlegt, welche Sachen wollen wir diskutieren.
Also es gibt da unheimlich viele Facetten, deswegen bin ich bei dir. Bei den Fällen, die wir immer beurteilt haben bei uns, habe ich immer gesagt, es gibt da eigentlich keine Regel, aber was ist eigentlich das Informationsbedürfnis der daran Beteiligten? Und das mag auch in dem Fall, den du gerade geschilderst, also wenn ich in einem Teilkonzern, selbst wenn ich Cash hin und her zahle, würde ich sagen, es ist doch eigentlich, kommt immer darauf an, wer jetzt die Beteiligten sind. In manchen Fällen für die Beteiligten würden die sagen, was soll die Aufdeckung des Fair Values? Ich habe gar nichts, ich habe nur im Konzern was hin und her geschoben, da bleibe ich bei den Buchwerten. Welches Informationsbedürfnis habe ich? Und das ist natürlich dann, wenn man das als Grundlage macht, kommt man vielleicht dazu, was IDW mal gesagt hat, da muss ich im Einzelfall immer mal gucken. In den Fällen mag es so sein, in den Fällen so sein, was die Sache natürlich nicht erleichtert. Ist schön, wenn man eine Regel hat und sagt, mach Pushdown-Accounting, egal was da los ist. Ja. Damit verbunden ist ja auch nochmal die Frage mit den Anteilseignern oben, die wird ja auch indirekt gestellt. Muss ich eigentlich, wie definiere ich eigentlich Business Combinations under Control? Das ist einfach, wenn ich oben eine Parent habe, aber gilt das auch, und das war ja auch mal beim IFRIC, wenn ich oben einfach natürliche Personen habe. Also Herr A kontrolliert das Unternehmen X und das Unternehmen Y und da passiert jetzt was. Man könnte ja sagen, ja, wenn ich da oben diese Gruppe, wenn ich für die wichtige Informationen brauche und behandle die praktisch wie eine Company, indem ich sage, wenn da ein Wechsel stattfindet, dann müsste auch eine Fair Value Aufdeckung machen, obwohl die gar nicht bilanzieren oben. Könnte ich dann sagen, dann müsste ich auch konsequenterweise eine Control Group auch auf Ebene natürlicher Personen inklusive Familienmitglieder und so weiter definieren. Also das wäre dann vielleicht auch noch, ich will es jetzt nicht unnötig komplizieren, aber also ich finde die Idee vielleicht ganz gut mit den IPOs. Man muss halt nur schauen, man nimmt das vielleicht mal als Kernpunkt und muss dann andere mögliche Transaktionen, wo unterscheiden die sich und würde ich da möglicherweise anders bilanzieren. Ist vielleicht eine...
Scoping will be essential.
Ja, ja. Also Reverse Acquisition ist ja auch schon als Stichwort genannt worden, das spielt da rein, das hier geht ja jetzt so ein bisschen in Richtung Combined Financial Statements, ne? Also so gibt's die Ebene irgendwie. Ich denke halt, also dieses Ausrichten an den Informationsbedürfnissen, ich glaube, der große Haken, der dabei besteht, ist, dass was mache ich, wenn die Anteilseigner später im Zeitablauf sich verändern? Also Herr Schabert hat ja gerade auch schon angedeutet, wenn ich den IPO noch gar nicht kenne, der kommt vielleicht später, dann müsste man ja sagen, ja, also wenn dann tatsächlich die Anteilseigner irgendwie später mal wechseln, dann gibt es dann einen Mechanismus, dass ich 3 Jahre später auf einmal stille Reserven heben müsste in einem Teilkonzern. Solche Dinge...
Genau, das ist die Frage.
Nein, nicht umhängen, sondern in dem Moment, ich könnte ja vorher die Umhängung, also auf eine NewCo, und die läuft neutral, da passiert nichts. Und man könnte ja sagen, immer dann, wenn ich irgendwas an die Börse bringe, dann wird Fresh Start Accounting gemacht. Obwohl da oben nur natürliche Personen sind, das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Und dann zum Zeitpunkt der Transaktion.
Genau, ja, weil auch zu dem Zeitpunkt ja letztendlich auch das Geld fließt. Da wird ja eingezahlt, da werden ja die
Anteile. Und gegebenenfalls die Kontrolle.
Aber dann müsste ich auf den IPO-Zeitpunkt des Fresh Start Accounting machen. Ja. Aber ich muss da normalerweise für die Prospekte oder sowas muss ich ja historische Financials einreichen.
Ja, das kann ja auch, was sind dann die historischen aufgrund der Buchwerte?
Genau, dann habe ich dafür das Prinzip wieder ad absurdum. Also die Idee, dass ich quasi da relevante Informationen gebe, die kann ich ja beim Prospekt gar nicht mitgeben, weil ich auf den IPO-Zeitpunkt abstelle.
Ja, gut, dann findet sich sicherlich auch eine Lösung. Wenn ich sage, ich habe ein IPO dann geplant, dann mache ich hier mal
eine... Ich kenne die Lösung, Buchwertfortführung.
Na gut, das ist eine Möglichkeit. Welche denn? Auf der Ebene des Konzerns oder der Einzel...
...den HB2 rauskommt.
Faulkner. Bitte? So machen wir es.
Es passiert oben was auf der Shareholder-Ebene, die jetzt kein Corporate ist. Was mache ich damit? Und das ist die Frage, welche Informationen sind für die wichtig? Und für die Altaktionäre bin ich bei dir, die sagen, was soll der ganze Mist? Ich bleibe weiter bei den Buchwerten. Da habe ich auch immer eine Fair-Value-Aufdeckung, was soll das? Bei den Neuen, die kommen, da könnte schon, weil die sagen, ich habe ja was reingezahlt, ja, ich habe, und da will ich jetzt auch sehen, wie entwickelt sich das Unternehmen jetzt, ja. Oder ich kann sagen, das wäre das, was Nikolaus sagt am Ende, das ist eine Transaktion auf der Share oder eben interessiert mich gar nicht beim Entity, da wird einfach weiter bilanziert, kann ich auch sagen, ja.
Ja, ich überlege mir vor allen Dingen auch, wie denn so eine Preisbildung für eine Aktie in der Regel stattfindet. Da ist es eben doch so, dass natürlich ich nicht negieren möchte, dass die Historic Financial Statements eine gewisse Rolle spielen. Aber natürlich ist vor allen Dingen die Performance, die sich auf der Basis ergeben hat und das, was man zukünftig projektiert. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Aufdecken von irgendwelchen immateriellen Vermögenswerten oder sowas oder Kundenbeziehungen, keine Ahnung, was etwas, oder ja dann auch Fair Value Step Up bei Gebäuden, die dann im Bereich von 0-5% bezogen auf den historischen Buchwert liegen, die unglaublich viel Zeit und Geld kosten, ob das wirklich dann so viel Mehrwert bringt, also die Komplexität, die ich dazu mit reinbringe, und dann muss ich mir noch überlegen, ich muss auch noch bis zum IPO in den Büchern zwei unterschiedliche HB2en führen für diese Gesellschaft. Also das ist mit enormem Aufwand und Komplexität verbunden. Und ob der Mehrwert, der sozusagen dadurch generiert wird, so hoch ist auch die Frage. Und die Tatsache, dass Unternehmen zum Teil eben auch ihre Historic Financial Statements selber nehmen, die wollen ja etwas verkaufen und wollen einen möglichst hohen Preis erzielen. Also die selber müssen sich doch genau diese Frage stellen. Und wenn jemand quasi mal gesagt hat, er nimmt eine Buchwert vor, die nimmt einfach die HB2en und die historischen Buchwerte, dann muss er das doch sehen und ausgemacht haben und gesagt haben, der Mehrwert und der höhere Preis, den ich daraus realisieren kann, ist die Kosten nicht wert, die damit verbunden sind.
Es gibt gute Argumente dafür. Es gibt auch Argumente dafür, wenn jemand kauft und zahlt eine Milliarde für ein Unternehmen, dann möchte er am Ende auch diesen Kaufpreis in der Bilanz wiedergespiegelt sehen, um zu sehen, welche Ergebnisse mache ich daraus. Also ich glaube, es ist am Ende, es gibt für beides gute Argumente. Ja. Einfacher ist das natürlich. Das machen die Amis ja auch mit ihrem Push-Down-Accounting. Ich weiß nicht, ob die bei IPOs eine besondere Regel noch mal haben. Aber man sieht, dass es auf jeden Fall ein Thema ist. Das können wir ja schon mal
anwenden. Das Thema von Usern sozusagen hervorgetragen und sagen, wir haben hier ein Informationsbedürfnis oder wir sehen es nicht gut reflektiert, oder ist es eher, sage ich mal, von Regulatoren, Theoretikern angetriggert, die sich da dieser vereinfachten Lösung vielleicht irgendwo entgegenstellen.
Sollte auch nicht, bei den Sachen, die wir gesehen haben, ist es nicht durchweg so, dass der Anwender und der Verkaufende sagt, ich will Buchwerte fortführen. Da gibt es durchaus auch Gründe, warum man sagt, ich möchte eine Aufdeckung der Verhältnisse haben. Da gibt es durchaus unterschiedliche Gemengelagen dazu. Also das ist nicht jetzt so, die Argumente sind natürlich einleuchtend, es ist einfacher, es anders zu machen. Aber
nach US GAAP ist es auch so, dass man dann Transaktionen unterscheidet, wo Minderheiten beteiligt sind oder nicht, und Minderheiten, ob deren Position beeinflusst wird, auch durch die Transaktion oder nicht. Und dann wird teilweise aufgedeckt. Also ich fand das immer ganz logisch, muss ich sagen. Aber Aufdeckung nach der Transaktion habe ich bisher noch nicht gehört.
Ich finde das auch logisch. Das ist nämlich der Proprietary Approach, den ich ja immer schon favorisiert habe. Ist für mich auch, das war immer auch das Argument, wo ich gesagt habe, Informationsbedürfnis ist insbesondere für die Minderheit, und dafür kann man eine Aufdeckung vornehmen, für die ist da was passiert, für den Rest lass es bei dem Buch hören. Das wäre für mich auch ein sehr guter Ansatz, das zu machen.
Ich meine, aus Sicht des Veräußernden geht es ja im Prinzip darum, inwieweit ziehe ich, sage ich mal, die Aufdeckung der stillen Reserven vor den tatsächlichen Transaktionszeitpunkt, wo dann, sage ich mal, der neue Anteilseigner oben auf Gesellschafterebene hinzutritt. Und ich sage mal, spätestens in dem Zeitpunkt, wo er dann hinzutritt, würde ich ja als Veräußernder ohnehin, sage ich mal, die stillen Reserven heben, da ja dann, sage ich mal, auch bereits realisiert wird. Also geht es ja im Prinzip eigentlich hier um eine Zeitfrage, inwieweit ziehe ich die Aufdeckung dieser stillen Reserven vor. So, und ich meine, da mag es jetzt sicherlich Fälle geben, wo das unwesentlich ist, ja, vom Zeitrahmen, aber sicherlich mag es da auch Fälle geben, wo es dann eben A, sehr kostenintensiv ist und B, vielleicht auch vom Zeitrahmen her wesentlich sein kann. Und ja, ich meine, da kann man sich durchaus die Frage stellen, ob es dann nicht eventuell sachgerechter wäre, die stillen Reserven ja gegebenenfalls schon in dem Zeitpunkt zu heben, wo man sagt, man hat eben die NewCo gegründet und schon die Intention.
Das ist aber nur die veräußere Sicht. Ja,
das ist nur die veräußere Sicht, ganz klar. Genau,
weil ansonsten spielt schon eine Rolle, ob ich für welches aufdecke in der Fortführung der Buchwerte in dieser neuen Gesellschaft.
D'accord, ich war nur auf der veräußere Sicht, ja.
Äußerer ist es ja, solange im Konzernabschluss passiert ja sowieso nichts. Das wäre dann nur in dem Prospekt. Also im Konzern würde man ja nicht dann zwei Jahre vorher, wenn man die NewCo bildet, dann schon die Ergebnisse zeigen. Also
dann wäre es wiederum interessant vielleicht.
Höchstens so im Rahmen des IFRS 5 passiert dann da vielleicht irgendwas. Ne? Aber ich glaube auch, der Schwerpunkt ist eigentlich eher das Thema beim Käufer. Habe ich in Zukunft die höheren Marktwerte mit drin oder eben halt irgendwelche Buchwerte von wem auch immer.
Dann meine Frage an Frau Knorr. Fühlen Sie sich gut genug vorbereitet für die Diskussion?
Ich sehe mal zunächst noch mit Interesse dem Papier entgegen, was ja vielleicht noch kommt, aber sonst wird es eine angeregte Unterhaltung werden. Vielen Dank. Dann schließen wir hiermit die Business Combinations an der Common Control ab und gehen gleich zu Equity.